Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Wenn ihr so freundlich seid und nochmal aufsteht mit mir und eure Bibeln zur Hand nehmt, lasst uns doch 1. Korinther Kapitel 1 aufschlagen. 1. Korinther 1, Vers 17. Ich würde gerne schon in Vers 17 beginnen, denn ich denke, 18 durch das kleine Wörtchen denn bezieht sich auch auf 17. Also von Vers 17 bis 25, 1. Korinther 1, 17 bis 25. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Amen. Wir nehmen gerne Platz miteinander. Die Stadt Korinth war eine moderne Handelsmetropole. Sie lag zwischen zwei Meeren an einer Landenge, 6 Kilometer breit. Auf der einen Seite war die Ägäis, auf der anderen Seite nicht nur war, sondern ist auch das Ionische Meer. Im Süden haben wir die Halbinsel Peloponnes von Griechenland und alle, die vom Süden in den Norden wollten und vom Norden in den Süden mussten, durch diese Landenge hindurch. Das heißt, sie kamen zwangsläufig in Korinth an oder mussten durch Korinth durch. Die Stadt hatte eine ganz hervorragende strategische Lage. Die Stadt zog viele Menschen an. Es wurde viel Handel betrieben. Schiffe, die eigentlich um die südliche Halbinsel herum hätten segeln müssen, um von Ost nach West zu kommen, konnten durch einen Kanal über diese Landenge hinweg transportiert werden. Der führte kein Wasser, sondern da war so ein System auf Rollen und die Schiffe wurden durchgezogen. Das heißt, es wurden dort Gebühren erhoben. Korinth war eine Hafenstadt mit 2 Häfen und wohlhabend. Die Einwohner waren schick und hip und modern. Sie legten viel Wert auf Äußerlichkeiten. Macht und Geld war ihnen wichtig, Prestige. Sie liebten gut klingende Redner und auch Philosophen. Wir können vielleicht sagen, es war so eine Mischung aus München heute und Paderborn oder so. Das ist vielleicht nicht ganz so zu vergleichen, aber Sylt oder ich weiß nicht was. Wahrscheinlich standen da die Kutschen, die Porsches und Audis dieser Zeit. Und in diese mondäne Großstadt, die sehr viel auf sich hielt, kam ein Mann namens Paulus, der äußerlich sehr unbeeindruckend erschien und der auch gar nicht vermögend war und vom Äußeren überhaupt gar nicht in diese Stadt passte. Und nicht nur, dass er von außen her nicht hineinpasste, sondern er kam auch noch mit einer Botschaft, die komplett anders war als das, was die Korinther zu hören liebten. Er kam mit einer Botschaft von einem Mann, der für sich in Anspruch nahm, der Sohn Gottes zu sein. Und dieser Mann starb den Tod eines Kriminellen an einem Kreuz der Römer. Und das war etwas, was die Korinther überhaupt nicht kannten und auch nicht hören wollten, sondern vielmehr war es für sie abstoßend. Denn in der Zeit damals war das Kreuz ein Zeichen des Fluches. Es war für Verbrecher und für Menschen vorgesehen, die sich vergangen haben. Es war niemals etwas, was für Römer zum Tragen kam, sondern es war etwas für Ausländer und höchstens noch für Sklaven. Man schwieg über das Kreuz. Es war ekelhaft, abstoßend. Das Kreuz zu erwähnen, war nicht akzeptiert in den gesellschaftlichen Kreisen. Don Carson, den wir hier auch in diesen Tagen erleben, der hat in einem seiner Bücher einen Vergleich gezogen, hat gesagt, es wäre ähnlich, als wenn heute es genauso wenig vorstellbar wäre, dass Frauen sich Ohrringe an die Ohren hängen und darauf ein Bild oder eine Prägung haben von der Atomwolke über Hiroshima. Würde keine Frau machen heute. Weil das ist nicht etwas, womit man sich schmückt. Und genauso wenig schmückten sich die Menschen damals mit dem Kreuz. Nirgendwo hing es an den Kirchen oder niemand hing es sich um den Hals, so wie wir es heute tun. Sondern es war ein Symbol der Folter und des Schreckens und der Abscheu und die Leute haben nicht darüber gesprochen. Und Paulus kommt in diese Stadt hinein mit einer Botschaft und das ist die Botschaft von genau diesem Kreuz. Natürlich ist es nicht nur die Botschaft von dem Kreuz, von einem Stück Holz, über das er gesprochen hat, sondern er sprach über den, der dort gekreuzigt wurde. Und er sprach auch darüber, warum er dort gekreuzigt wurde, wer ihn denn sandte und wer es überhaupt vor Grundlegung der Welt geplant hat, dass er dort stirbt. Und all das war zu viel für sie. Das war eine Nachricht, die überhaupt nicht angenommen und akzeptiert war. Aber obwohl diese Botschaft in so einem starken Kontrast stand zu dem, was Korinth eigentlich hörte und liebte, lesen wir, dass sich trotzdem Menschen zu Jesus Christus bekehrten. Da haben wir den ersten Hinweis auf die Kraft des Wortes vom Kreuz. Eine Botschaft, die völlig abgelehnt wird, rein menschlich gesehen, hat aber doch die Wirkung, dass Menschen verändert werden, sich zu Christus bekehren, ihr Glauben auf Christus und ihr Vertrauen in ihn setzen und von neuem geboren werden und verändert werden. Und so entstand doch tatsächlich eine Gemeinde. Paulus blieb 18 Monate bei ihnen, zog dann weiter nach Ephesus. Dann aber schlichen sich bei den Korinthern Sünden ein. Sie wurden stolz, wie wir dann im Korintherbrief lesen. Es gab erhebliche sexuelle Sünden. Es gab Rechtsstreitigkeiten unter ihnen. Sie gingen vor die Gerichte. Und es gab noch ein anderes Problem. Sie waren geneigt, die Philosophien der Welt mit dieser Botschaft vom Kreuz zu vermischen. Und das ist, was Paulus ihnen in diesem Brief schreibt. Und er bringt sie zurück zu dem, was eigentlich die Kraft in ihrem Leben war und sie verändert hat. Die Botschaft von Jesus war, und sie merkten es offensichtlich, für die Stadt nicht so interessant. Sie konnten damit nicht so landen, wie sie das sich vielleicht vorgestellt hatten. Also suchten sie nach Wegen, um die Weisheit der Welt in ihrem Glauben einzuweben, damit sie vor der Stadt attraktiver doch erscheinen. Paulus griff zur Feder, um sie zu ermahnen, sie zurechtzuweisen und ihnen zu sagen, dass sie das mal schön unterlassen sollen. Vielmehr sollten sie sich so verhalten, dass sie dem Evangelium würdig leben. Das tut er dann in den Kapiteln 5, 6, 7, 8, da kommt er zu den Details, er erklärt der Gemeinde, was es bedeutet, dem Evangelium gemäß zu leben. Und vor allen Dingen erinnert er sie zunächst, bevor er sie ermahnt, daran, was Gott in Jesus Christus für sie getan hat. Das ist die Basis, auf der ihr Leben als Gemeinde und auch ihr Persönliches steht. Er erinnert sie daran, was Gott in Jesus Christus für sie getan hat. Das tut er auf eine ganz faszinierende Art und Weise, unmittelbar vor dem Text, den wir gleich auch noch im Detail behandeln werden. Er verschafft ihnen Klarheit und er sagt zu ihnen, liebe Korinther, schaut doch mal, was für ein Fundament ihr eigentlich habt, worauf euer Glaube gebaut ist. Und dann erst komme ich dahin, um euch zu sagen, wie ihr dann nun gemäß dieses Fundamentes wandeln sollt. Das ist wichtig für uns als Gemeinden, das ist wichtig für uns als persönliche Nachfolger Jesu Christi, dass wir uns immer wieder bewusst machen, worauf basiert eigentlich unser Glaube. Und so geht er bei und legt das Fundament frei. Und er sagt, schaut mal, das ist das Fundament, auf dem euer Haus zu bauen hat. Ein Fundament ist wichtig für ein Haus, das wissen wir. Wenn wir ein Fundament falsch anlegen, auf einem falschen Grund bauen, dann kommt das ganze Haus in Wanken, Ron hat es gesagt, ich bin ein Stück weit verantwortlich für dieses Gebäude. Ich wurde manchmal schon angesprochen, was sind das für Risse da? Oder da? Ich zeige euch nicht die Stellen, wo noch mehr Risse in diesem Haus sind. Eins kann ich euch sagen, ich kann euch beruhigen, das Haus steht auf einem guten Fundament. Ihr braucht jetzt nicht rauslaufen und denken, die Halle bricht gleich zusammen. Das hat andere Gründe. Ich möchte jetzt nicht über Details der Statik sprechen. Aber wir sehen, ein Fundament ist wichtig für ein Haus. Und das auch für das Haus der Gemeinde, das auch für das Haus unseres Glaubenslebens. Und deswegen kommt Paulus und sagt, hey, pass mal auf, Leute, zurück zu den Wurzeln. Bevor er sie ermahnt, hier noch, ist alles noch Einleitung jetzt. In den Versen 4 bis 9, und das ist so faszinierend, wie Paulus sich an die Korinther wendet. Trotz ihrer Sünden, trotz ihrem Versagen, trotz ihrem Fehlen, trotz ihrer Schwachheit, erinnert er sie an ihr Fundament, was Gott ihnen in Jesus Christus gegeben hat. Schaut mal hinein, Vers 4 bis 9. Was sagt er dort? Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, obwohl er sie gleich ermahnt. Ich danke euch, ich danke Gott für euch, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und dann Vers 9, Gott ist treu, inmitten eurem Versagen. Er ist der, der euren Glauben gewirkt hat, der ihn begonnen hat, und er ist auch der, der euch hindurchträgt bis ans Ziel. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Das ist das, was Gott für uns getan hat in Jesus Christus. Korinther, Arche, Evangelium 21. Lasst uns daran erinnern, dass wir stehen auf einem Fundament und das Fundament ist Jesus Christus. Warum ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern und auch immer wieder vor Augen rufen, dass das Fundament das Wort vom Kreuz ist? Es ist wichtig, weil wir alle in der Versuchung stehen, unsere Basis des Glaubens in anderen Dingen zu suchen oder zumindest dem Fundament etwas hinzuzufügen und zu meinen, es würde in sich nicht stabil genug sein und wir mischen andere Substanzen hinzu. Das war bei den Korinthern so und ich glaube, das ist bei uns heute nicht anders. Eine starke Versuchung kann zum Beispiel sein, dass wir uns als Gemeinden auf starke Leiter verlassen. Und ich glaube, dass auch eine Konferenz wie diese eine Versuchung für manch einen von uns ist, dass wir uns jetzt fixieren auf großartige Redner, die wir gehört haben in den letzten Tagen. Und dass wir uns fixieren auf Menschen. Und das, was ich mitbekommen habe, auch von unseren großartigen Brüdern aus den Vereinigten Staaten, das ist nicht, was sie wollen. Und ich glaube, das wissen wir, das spüren wir auch. Sie kommen mit einem Geist der Demut. Sie wollen sich nicht selber präsentieren, sondern sie weisen auf das Kreuz hin. Aber dennoch sind wir in der Gefahr, dass wir Leitern folgen. Das war bei den Korinthern nicht anders. Direkt vor unserem Text erinnert Paulus sie, dass es nicht er selbst ist, auch nicht Apollos, nicht Kephas und einige dann wieder nur Christus anhängen, sondern er sagt, ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen Paulus getauft? Nein, seid ihr nicht, sondern es ist Jesus Christus allein. Eine andere Gefahr ist, dass Gemeinden versuchen, ihre Identität in dem zu suchen, was sie bereits erreicht haben. Wir haben tolle Programme, wir haben tolle Gebäude, wir sind schon ganz gut, wir sind anerkannt in unserer Stadt, wir haben ein Programm für Arme, ein Programm für Reiche, ein Programm für Schlaue, ein Programm für Dumme. Was haben wir alles schon getan, was haben wir schon erreicht? Bei den Korinthern nicht anders. Was sagt Paulus in Kapitel 4? Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Das heißt also, Paulus ermahnt sie, zurückzukommen zum Fundament. Und dann ist da eine weitere Gefahr. Und über die wollen wir uns im Folgenden jetzt unterhalten. Eine sehr große Gefahr ist die Verwässerung des Evangeliums durch die Weisheiten dieser Welt. Und auch dieser Gefahr können wir nur begegnen, indem wir uns zurückerinnern auf das, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat. Drei Punkte, mit denen ich versuche, diesen Text uns ein wenig näher zu bringen. Der erste Punkt lautet, die Kreuzesweisheit widerspricht menschlicher Weisheit. Die Weisheit vom Kreuz widerspricht menschlicher Weisheit. Paulus stellt zwei Weisheiten gegenüber. Wir sehen das in Vers 17 und Vers 18. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit. Das ist die Weisheit des Wortes, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. In Vers 18 dann sagt er, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Hier haben wir zwei Worte, einmal die Worte der Redeweisheit und dann das Wort des Kreuzes. Und er stellt hier gegenüber die Weisheiten, die damit verbunden sind. In Vers 21 wird es deutlicher, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Er spricht hier also von zwei Weisheiten. Er stellt sie gegenüber. Er sagt, es gibt eine Weisheit der Welt, eine Weisheit der Menschen. Und er macht deutlich, dass diese Weisheit nicht kompatibel ist mit der Weisheit vom Kreuz. Was ist das? Was ist menschliche Weisheit? Menschliche Weisheit oder menschliche Weisheiten sind Philosophien, sind Konzepte, sind Lösungen, sind Ideen, die von einer stolzen, aber geistlich toten Menschheit entwickelt werden und auf die Menschen ihre Hoffnung bauen, die aber niemals zu Gott führen. Ich möchte hier an dieser Stelle betonen, dass ich jetzt mich hier nicht hinstellen will und sagen will, die Weisheit der Welt ist so böse und gemein und wir als Christen haben die Weisheit des Kreuzes und das ist alles wunderbar. Nein, wir dürfen nicht vergessen, dass wir allesamt verlorene Menschen sind, verblendet gewesen von dem Gott dieser Welt, wie wir gehört haben. Und wenn Christus nicht in unser Herz gekommen wäre und Licht gemacht hätte, dann wären wir genauso und nicht anders als die Welt. Und würden unser Leben auf die menschliche Weisheit bauen. Und wenn wir uns daran erinnern, wie waren wir vor unserer Bekehrung? Worauf hast du dein Leben gebaut? Das war mit Sicherheit nicht die Weisheit vom Kreuz. Mit Sicherheit nicht. Sondern du warst nicht anders als die Korinther. Ich war nicht anders als die Menschen in der Stadt. Wir waren alle gefangen in den Weisheiten dieser Welt. Und wir haben es gesungen. Ich war verloren in Dunkelheit und ging den Weg der Welt. Und was versprach mir Lebensglück, ließ mich zerstört zurück. Wir sind doch alle nur Empfänger der Gnade Gottes. Es ist nicht so, dass er uns erweckt hat zum Leben. Hat er nicht Licht gemacht in dir? Deswegen dürfen wir nicht mit Fingern auf Menschen zeigen und sagen, die Weisheit der Welt, ach, ihr seid ja nicht ganz bei Trost. Sondern wir sollten vielmehr von einem Erbarmen getrieben werden und Gott bitten, Herr, öffne du Menschen die Augen, dass sie sehen, dass die Weisheit, auf der sie ihr Leben bauen, sei es Geld, sei es Philosophien und was auch immer, dass das nicht das ist, was sie brauchen. Sondern wir müssen getrieben sein von einem Herzen der Liebe und der Barmherzigkeit. Also, Weisheit der Welt, von einer Menschheit entwickelt und erdacht. Sie kann sehr eloquent sein, die Weisheit der Welt. Sie kann sehr beeindruckend sein. Sie kann sehr intelligent sein. Sie kann uns faszinieren. Aber letztlich ist sie falsch. Sie führt nicht zu Gott. Sie ist leer. Und aus Gottes Sicht ist sie überhaupt keine Weisheit. Und auf der anderen Seite sehen wir die Kreuzesweisheit. Das ist die Weisheit Gottes. Die ist komplett anders. Sie widerspricht der Weisheit dieser Welt. Es ist die Weisheit, die sich offenbart in dem Tod Jesu Christi. Der stirbt anstelle von Sündern, der zum Fluch wird und der den Zorn Gottes trägt, den eigentlich wir tragen müssten. Die Weisheit vom Kreuz erhebt Gott und macht ihn groß, und den Menschen klein. Das steht im kompletten Gegensatz zu der Weisheit der Welt. Zeig mir eine Weisheit der Welt, in dem der Mensch klein gemacht wird und Gott groß. Findest du nicht? Die Weisheit der Welt stellt immer den Menschen in den Mittelpunkt und versucht, seine Selbstsucht und seinen Egoismus zu füttern. Aber Gott, den lebendigen Gott, macht sie klein. Göttliche Weisheit offenbart das einzig wahre Mittel für die Erlösung der Menschen. Und das ist, was Paulus hier betont. Er betont, dass die Kreuzesweisheit und die menschliche Weisheit absolut inkompatibel sind. Sie sind nicht miteinander vereinbar. Sie sind wie Feuer und Wasser. Woran erkennen wir das? Paulus macht es uns deutlich. Was bewirkt denn die Botschaft vom Kreuz? Zwei Dinge. Sie rettet oder sie verdammt. Es gibt kein neutrales Gebiet. Es gibt kein Niemandsland zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit der Welt. Es gibt kein Gebiet dazwischen. Es gibt keine neutrale Ebene, auf der wir uns befinden können, sondern entweder wir glauben es oder wir glauben es nicht. Es gibt kein dazwischen. Was bewirkt die Botschaft vom Kreuz? Vers 18, schaut nochmal hinein. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das ist der entscheidende Punkt. Sie passen nicht zusammen, weil Verlorenheit und Rettung zwei komplett unterschiedliche Sachen sind. Die Weisheit vom Kreuz, das Wort von Jesus Christus, ist Rettung für die, die glauben, und für die, die nicht glauben, ist es, dass sie verloren gehen. Und das beides passt nicht zusammen. Du kannst nicht gerettet und verloren gehen zur gleichen Zeit. Geht nicht. Entweder du bist gerettet, wie gut ist es so, dass wir Sicherheit haben. Bist du gerettet, dann bist du gerettet. Brauchst du keine Sorge mehr haben, dass du umkommst. Wenn Gott dich rettet und herausruft aus der Welt, dann bist du sein. Und er bewahrt dich bis ans Ende. Wir brauchen nicht vor Angst immer hin und her springen. Auf der anderen Seite ist es, wenn wir es nicht glauben, verloren sein. Das heißt also, und Vers 21, da müssen wir auch noch reingucken. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten. Hier haben wir es nochmal. Wir haben also die Rettung durch das Wort vom Kreuz, und die, die nicht glauben, gehen verloren. Es handelt sich hier nicht um eine kleine Meinungsverschiedenheit. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es geht hier nicht um eine Nebensächlichkeit, dass wir sagen, na gut, okay, wir können ein bisschen vermischen, die Weisheit vom Kreuz und die Weisheit der Welt wollen, naja, so wichtig ist es ja eigentlich nicht. Nein, es geht hier um Leben und Tod. Es geht um Verlorensein und um Gerettetsein. Es geht hier um die Kernfrage schlechthin. Und wenn die Welt, wenn Menschen, die nicht an Jesus glauben, wenn die Welt das Kreuz ansieht, dann ist es für sie eine Torheit, dann ist es für sie nicht zu verstehen und sie gehen verloren. Christen aber, die dasselbe Kreuz anschauen, für sie ist es plötzlich eine Nachricht zur Rettung. Das heißt, unsere Welt unterteilt sich nicht zwischen arm und reich und schlau und dumm oder schön und hässlich, sondern unsere Welt, wir als Menschheit, unterscheiden uns nur in der Frage, wie wir uns zum Kreuz positionieren. Was glauben wir denn über das Kreuz? Das ist die entscheidende Frage. Das ist, was hier der Text deutlich macht. Und das führt uns natürlich zu der persönlichen Frage, wie stehst du zum Kreuz? Ich weiß, wir gehen natürlich alle davon aus, dass wir auf dieser wunderbaren Evangelium 21-Konferenz alle wiedergeborene Christen sind. Aber ich habe mal gehört, jemand sagte mal, geh niemals davon aus, dass du zu Menschen redest oder zu einer Versammlung redest, in der alle den lebendigen Glauben von Jesus Christus haben. Ich habe keine Ahnung, wie du persönlich dich zu dem positionierst, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, es ist entscheidend für dich. Und da können wir nur sagen, tu Buße und bekehre dich. Wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz von Golgatha gestorben ist, zur Vergebung deiner Sünden. Das ist auch wichtig, nicht nur für uns persönlich, sondern es ist auch wichtig für unsere Gemeinden. Es ist ein entscheidender Faktor, wie wir uns dem Kreuz gegenüber positionieren. Paulus zeigt also, dass die Weisheit des Kreuzes absolut nicht mit der Weisheit dieser Welt übereinstimmt, sondern ihrer Weisheit widerspricht, denn die Botschaft vom Kreuz ist immer eine Torheit für Menschen, weil es ein Angriff auf den natürlichen, sündhaften Menschen ist. Er wird nicht gepudert, sondern er wird herausgefordert. Er wird konfrontiert mit seiner Sündhaftigkeit. Und das mögen Menschen nicht gerne hören. Dann benutzt Paulus hier in Vers 23 ein Beispiel, nämlich von den Juden und den Griechen. Er sagt in Vers 23, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das sind beides Menschengruppen, Juden und auch Griechen, die eigentlich sehr wenig miteinander gemein haben, aber was sie gemeinsam haben, ist eine Abneigung dem Kreuz gegenüber. Beide fühlen sich durch das Kreuz abgewiesen und abgeschreckt. Und deswegen wollen sie Bedingungen stellen, wie Gott denn handeln müsste, damit sie gerettet werden. Sie stellen Bedingungen. Sie wollen ihm vorschreiben, wie er zu sein hat. Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Zack, aus, bumm, ganz einfach. Beide Gruppen, die Juden und auch die Griechen, sagen zu Gott, Gott, so hast du zu funktionieren. Und wenn du so funktionierst, dann könnten wir uns vorstellen, dass wir dann auch dir folgen. Du musst so und so handeln, das sind unsere Bedingungen. Ist alles ist nichts, nicht neu, ne, für uns. Das kennen wir alles. Heute ist es nicht anders. Wenn du mit Menschen sprichst und du erzählst ihnen vom Evangelium von Jesus Christus, dann sagen sie, ah, okay, ja, Gott schon, aber Jesus, Sohn Gottes, oder der einzige Weg zum Kreuz? Nein, wir müssen pluralistisch sein, wir müssen tolerant sein, wir müssen alle Wege akzeptieren. Das ist nichts anderes wie hier. Wir sagen Gott, wie er zu funktionieren hat. Die Juden forderten ein Zeichen von Jesus, so als ob er ein Zauberer wäre, der auf Reisen ist. Mach mal hier. Zeig mal. Und vor allen Dingen, befreie uns von den Römern. Befreie uns von ihnen. Und wenn wir das sehen, dann glauben wir dir. Die Griechen wiederum lehnten es ab, eine Offenbarung zu hören, die ihren Ideen und Philosophien nicht entsprach. In beiden Fällen hat die Weisheit Gottes nicht den Erwartungen von ihnen entsprochen, sondern sie hatten komplett andere Vorstellungen. Und Jesus kommt und sagt, nein, meine Weisheit ist eine andere. Ich gebe mein Leben auf, ich sterbe am Kreuz, ich werde von Gott verflucht. So haben wir uns das aber nicht vorgestellt, sagen die Juden und die Griechen und viele Menschen heute auch. Ein Mann am Kreuz hat ihnen nichts bedeutet. Die Griechen wollten eine Philosophie, die den Menschen und ihren Intellekt verherrlicht, und sie konnten diesen beschämenden Anblick eines hingerichteten Retters nicht ertragen, der anschließend auferstanden sein soll. So nahmen sie Anstoß am Kreuz. Und die Griechen sagten, es ist eine Torheit, beide wiesen es ab. Aber Paulus sagt, die Botschaft des Kreuzes, die Weisheit Gottes, ist offenbart im Kreuz und sie widerspricht der menschlichen Weisheit. Sie sind also beide komplett inkompatibel und sie widersprechen einander. Zweitens, die Weisheit vom Kreuz und die Weisheit der Welt kann nicht vermischt werden. Sie widersprechen sich, beiden Weisheiten, und sie können auch nicht vermischt werden. Es gibt nur zwei Optionen für jeden von uns und auch für unsere Gemeinden. Entweder wir bauen auf die menschliche oder auf die göttliche Weisheit, aber wir können sie nicht passend miteinander machen. Wir können sie nicht vermischen. Paulus sieht, dass die Korinther versucht sind, das zu tun. Sie wollen ihren Glauben um die Ideale und Ideen menschlicher Weisheit herum formen, aber dabei verwerfen sie komplett die Weisheit Gottes. Die Christenheit steht ständig in der Gefahr, die Weisheit der Welt in ihre Gemeinden zu importieren. Immer. Das war immer schon so. Das ist heute noch immer so. Der Humanismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt, macht Gott klein. Das hat sich in unseren Gedanken inzwischen so sehr verfestigt, dass wir der Auffassung sind, dass ein Mensch erst dann zu Gott kommt, wenn er will. Wir stellen den Willen des Menschen über die Souveränität und Allmacht Gottes. Wir vermischen Philosophien der Welt mit der Botschaft vom Kreuz. Wir sagen, Gott ist ohnmächtig, wenn ein Mensch sagt, nein, ich will nicht. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel, wir haben es gestern gehört, er erwählte in Christus vor Grundlegung der Welt. Könnt ihr euch an die Linie erinnern? Das war wunderbar. Diese Linie, die werde ich hoffentlich nie vergessen. Und in der Mitte ist das Kreuz. Und vor Grundlegung der Welt erwählte Gott in seiner Souveränität und Allmacht Menschen und bestimmte sie, Kinder Gottes zu werden. Und das tat er in Christus durch das, was geschehen wird am Kreuz von Golgatha. Und glauben wir wirklich, dass ein Mensch, wenn er sagt, nein, ich will nicht, so viel Kraft hat, dass der allmächtige Gott ihn nicht überwinden kann? Kann nicht sein. Aber unser Denken ist durchtränkt von den Philosophien dieser Welt. Wir kriegen das nicht zusammen, wir verstehen es nicht. Anstatt dass wir sagen, was sagt uns die Heilige Schrift? Wie offenbart sie uns den lebendigen Gott als den Souveränen, den Allmächtigen, den, der vor Grundlegung der Welt dich erwählt hat und der gesagt hat, ich mache dich zu meinem Kind. Und wenn einer nicht will, dann verfährt Gott so wie mit dem Saulus auf der Straße nach Damaskus und plötzlich erscheint ein helles Licht. Wollte Saulus auf dem Pferd zu Jesus reiten? Nee, er wollte von ihm wegreiten, er wollte nach Damaskus, er wollte die Christen dort gefangen führen nach Jerusalem. Und Gott erschien ihm und hat gesagt, hier bin ich. Ich bin Christus, der, den du verfolgst. Boom. Und er fiel auf die Straße, war blind, konnte nicht sehen. Gott scheitert nicht am autonomen und selbstbestimmten Willen des Menschen, sondern Gott ist souverän. Und er ist herrlich und mächtig. Andere Philosophien und Ideen, die unser Denken durchdringen, ist das, dass wir meinen, der Mensch ist gut. Durch und durch. Wir predigen die Lehre von der Sündhaftigkeit des Menschen nicht mehr. Das Wort Sünde ist von den Kanzeln verbannt. Ganz real. Das ist nicht theoretisch, was ich hier sage. Ich könnte euch von Gesprächen auch mit anderen Pastoren berichten, wo gesagt wird, auf unserer Veranstaltung wollen wir den Begriff Sünder nicht benutzen. Wollen wir nicht. Du hast Fehler. Ja, du bist hilfsbedürftig. Ja. Du bist schwach, aber du bist ein Sünder. Nein, das passt nicht in unsere Welt hinein. Das ist nicht die. Korinth will es nicht hören. Hamburg will es nicht hören. Deutschland will es nicht hören. Also was machen wir? Wir fangen an zu vermischen. Es geht nicht. Man spricht von Verletzungen, von Bedürfnissen, aber nicht von Sünde. Aber wenn es die Sünde nicht mehr gibt, dann entfällt natürlich auch das Kreuz. Warum denn dann das Kreuz? Aber das können wir einer aufgeklärten Welt sowieso nicht mehr zumuten. Ist nicht anders. Heute ist es nicht anders. Korinth lässt grüßen. I greet you, I can you better. Kennt ihr das? Das Kreuz widerspricht menschlicher Weisheit. Und wir können es nicht vermischen. Wir können es nicht. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht immer leicht, der menschlichen Weisheit komplett abzusagen. Das weißt du in deinem persönlichen Leben, in dem Ort, wo du stehst. Ich erinnere mich daran, wie als ich Teenager war und wir von der Arche machen ja schon seit Jahren auch, ja Jahrzehnten können wir sagen, auch Fernsehsendungen, wo wir die Predigten aus der Arche dann im Fernsehen zeigen. Und mein Vater damals hat gepredigt und dann wurde er eingeladen in eine Talkshow 3:09 beim NDR Fernsehen hier. Und ich saß vorm Fernseher, und das war eine Live-Sendung, und ich saß vor diesem Fernseher, und ich habe, ungelogen, ich habe gezittert wie Espenlaub. Ich hatte so ein Bammel, wie mein Vater wohl rüberkommt, und ich hatte vor allen Dingen Bammel, nächsten Morgen in die Schule zu gehen. Hallo Christian, ich habe deinen Vater im Fernsehen gesehen. Ja, was hat er denn gesagt? So, das war so meine Sorge. Und wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass er dort steht und eine Botschaft hat, die Menschen bauchpinselt. Vordergründig, natürlich wünschen wir uns das, dass wir gut ankommen. Klar, wollen wir doch. Wir wollen doch auch beeindrucken. Und stattdessen stellt er sich hin und erzählt die Botschaft vom Kreuz. Und ich denke so, oh. Hoffentlich sieht es keiner. Das war damals, heute bin ich komplett anders. Nein. Aber wir zittern. Es ist doch nicht einfach. Es ist nicht einfach. Für dich persönlich, in deinem Zeugnis, das du gibst. Für uns als Gemeinden, für Pastoren, für Älteste. Wir sind versucht zu vermischen. Wir wollen diese beiden Weisheiten vereinen. Aber denken wir mal darüber nach, was passiert eigentlich, wenn wir das tun? Wenn wir meinen, dass diese Weisheiten kompatibel zueinander sind, dann müssen wir bedenken, dass das nicht so ist. Denn immer wenn wir sie zueinander passend machen, müssen wir uns daran erinnern, dass immer die Christen und die Wahrheit ist, die dann leidet. Denn die Welt rückt niemals zurück und sagt, oh ja, ich finde dein Wort vom Kreuz in diesem Aspekt so gut, ich nehme meinen Stolz zurück und ich nehme meine Selbstsucht zurück und ich würde ein bisschen Kreuz hineinnehmen wollen. Das machen sie nicht. Sondern sie sagen, hör auf, damit will ich nichts zu tun haben. Immer wenn wir die Weisheiten vom Kreuz vermischen mit den Weisheiten dieser Welt, leidet immer die Wahrheit, immer. Sie wird zurückgedrängt. Denn das Wesen der Weisheit der Welt ist nicht, dass es auf dem Rückzug ist, sondern es ist dabei, sich auszubreiten und drängt uns an die Wand. Und es leidet. Die Gemeinden müssen immer Teile der Wahrheit aufgeben und so entfernen sie sich. Wir nehmen somit Stück für Stück vom Evangelium weg. Vor allem das, was den Menschen vor den Kopf stoßen könnte. Am Ende unserer Bemühungen stehen wir ganz und gar ohne Evangelium da. Keine Kraft. Was sagt der Vers 17 Ende? Ich kam zu euch nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Keine Kraft mehr da. Dann zitiert er Vers 19, Propheten Jesaja. Mit anderen Worten sagt er, das ist alles nicht neu. Diese Diskussion ist nicht neu zwischen der Weisheit und der Weisheit. Nein, das Prinzip hat Gott schon lange vorher angekündigt, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Eure Bemühungen, Gott euch mit eurer und in eurer Weisheit, in eurem Stolz, in eurem Denken, mit eurer Cleverness zu nähern, war niemals Gottes Plan. Nein, Gott hat es immer schon so gehandhabt, dass er die Weisheit der Menschen zerstört und sie abweist. Erinnert euch daran, das hat er schon den Propheten gesagt, das sagt er heute, das sagt er heute den Korinthern und das sagt er heute uns hier in diesem Raum. Unsere besten Bemühungen und Anstrengungen, Gott ohne das Kreuz zu finden, sind immer vergeblich. Die Weisheit dieser Welt kann also nicht mit dem Kreuz vermischt werden. Es zerstört das Kreuz und seine Kraft. Und drittens, zum Schluss. Die Weisheit Gottes ist stärker als die Menschenweisheit. Die Weisheit Gottes ist stärker als die Menschenweisheit. Die Weisheit der Menschen mag die Verkaufslisten von Buchhandlungen anführen. Sie mag auch an Universitäten gepredigt werden und auch die Medien beherrschen. Ganz wichtiger Punkt. Wie sehr auch das, womit wir uns füllen über Zeitungen, Zeitschriften, Internet, Fernsehen, auch unser Denken beeinflusst. Deswegen immer wieder dieser Appell und dieses Erinnern daran, alles, was wir konsumieren, doch mit dem Blick durch das Evangelium aufzunehmen und zu beurteilen auf eine gesunde Art und Weise, was macht das eigentlich mit mir und meinem Denken? Wenn wir uns treiben lassen von unserer Bequemlichkeit und abends vor dem Fernseher die Füße hochlegen und einfach nur konsumieren, dann wird alles in uns geprägt. Ich predige jetzt nicht gegen Fernsehen. Ihr könnt gerne die Arche-Sendung anmachen. Aber ich sage, wie schauen wir Fernsehen? Wie lesen wir Zeitung? Mit welchem Herzen gehen wir ins Internet? Die Weisheit der Menschen begegnet uns überall. Aber sie wird niemals einen Weg zur Rettung bieten. Die Weisheit der Welt kann nicht und wird nicht Kraft haben, Menschen zu verändern. Sie hat keine Kraft. Das ist der Punkt. Und deswegen fordert Gott hier in Vers 20 die Helden der menschlichen Weisheit heraus. Paulus sagt, wo seid ihr eigentlich? Wo seid ihr denn? Wenn eure menschliche Weisheit so gut ist und so viel erreicht hat, dann zeigt euch doch mal, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Ihr Experten des Gesetzes, habt ihr den Weg der Erlösung gefunden? Wo sind die Wortgewaltigen? Korinther, ihr liebt die Weisen der Welt, die sich hinstellen und Reden halten. Sie sind beeindruckend. Es hört sich alles so gut an. Hat irgendjemand dieser Leute einen Weg gefunden, euch zu retten? Das ist doch die Frage. Es geht um Leben und Tod. Wo ist die Kraft? Wo führt es hin? Rettet uns unsere Philosophie. Rettet uns unser Humanismus. Rettet uns all das, was uns durchdringt. Nein, das alles hat keine Kraft. Aber das Wort vom Kreuz hat die Kraft, dieses Wort unvermischt und ganz allein. Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Ich möchte noch einfach zur Kraft sagen. Und das ist auch eine ganz praktische Anwendung. Nehmen wir mal das Beispiel von Ehekrisen. Kommt jemand zu dir, ein Ehepaar, und es ist zerrüttet und hat Probleme. Wie behandeln wir, wie gehen wir mit Menschen vor, die in diesen Nöten sind? Sagen wir zu ihnen, ja, weißt du, ich bin nicht kompetent genug als Pastor, ich weiß jetzt auch nicht, weil im Allgemeinen und überhaupt ist es gewöhnlich, dass man dann in so einem Fall euch zu Spezialisten schickt, da die mit Therapien vielleicht euch behandeln. Oder glauben wir an die Kraft des Evangeliums? Das bedeutet natürlich, dass wir gegründet sind, auch im Wort Gottes, und darin wollen wir wachsen und auch zunehmen. Aber wenn ein Ehepaar zu dir kommt und um Hilfe bittet, ja, dann haben wir doch die Kraft des Wortes Gottes, die Kraft des Evangeliums. Das Evangelium sagt einem Ehepaar, es fängt an mit der Botschaft, dass beide Sünder sind. Und es erklärt uns, dass wir jeder für sich individuell anfangen muss bei sich selbst und nicht der Frau die Schuld in die Schuhe schiebt oder den Mann die Schuhe in die Schuhe schiebt, sondern sagt, ich bin vor Gott ein Sünder. Und wenn du dann mit diesen Menschen diese Thematik durchgehst und auch ihnen versuchst zu erklären, durch Gottes Hilfe und nur durch seinen Geist und durch seine Leitung und seine Kraft sie zurückführst zu dem Wort vom Kreuz, was anfängt damit, dass sie schuldig sind, aber dass Gott in seiner großen Gnade seinen Sohn sandte, um ihre Sünden zu vergeben. Wenn du ihnen dann hilfst, den Blick auf diesen Christus zu richten und zu sagen, jetzt schau doch mal, er kam zu dir aus lauter Güte und Gnade und er hat dir vergeben. Wie kannst du denn dann die Vergebung deinem Nachbarn vorenthalten, deinem Ehemann oder deiner Ehefrau? Da ist Kraft drin und wir haben es erlebt in vielen solcher Gespräche, wie Gott angefangen hat, Ehen zu verändern. Und nicht die Weisheit der Welt tut das, sondern das ist der Blick zum Kreuz und die Anwendung dieser Wahrheiten auf dein persönliches Leben. Natürlich gibt es auch Ehen, wo Partner abdriften und dem Glauben den Rücken kehren und dann bleibt einer zurück und er glaubt. Und auch ihn kannst du trösten, immer wieder mit dem Wort vom Evangelium und von der Kraft und von der Zuversicht, die er haben kann in Jesus Christus. Das heißt also, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft zur Veränderung. Das ist jetzt eine Kraft zur Veränderung des täglichen Lebens, aber es ist natürlich eine Kraft, die uns rettet und selig macht und das in Ewigkeit. Gott verwirft nicht nur die Weisheit der Menschen, sondern er gibt uns seine eigene wahre Weisheit und die ist stärker als Menschenweisheit. Die Welt nennt die Botschaft vom Kreuz eine Torheit. Vers 21 haben wir eben gelesen, weil das Kreuz uns beschuldigt. Unsere Sünde hat das Kreuz notwendig gemacht. Warum mag die Welt das Kreuz nicht? Weil das Kreuz uns schlecht aussehen lässt. Vers 24, aber es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. In einem kleinen Andachtsbuch schreibt ein Mann namens Milton Vincent über die Kraft Gottes dies. Er sagt, die Kraft Gottes in seiner höchsten Dichte ist außerhalb des Himmels nur im Evangelium zu finden. Das muss so sein, weil die Bibel zweimal das Evangelium als die Kraft Gottes bezeichnet. Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Und dann 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Nichts anderes, neben vielleicht noch auch der Kraft des Heiligen Geistes, aber sonst wird nichts anderes in der Bibel als Kraft Gottes beschrieben. Dies macht deutlich, dass das Evangelium nicht nur kraftvoll ist, sondern dass in ihm Gottes Kraft wohnt und sein größtes Werk verrichtet. In der Tat ist Gottes Kraft sichtbar in erodierenden Vulkanen, in der unvorstellbaren Hitze der Sonne und in einem neu entdeckten Stern, der durch die Himmel mit Lichtgeschwindigkeit rast. Aber dennoch bezeichnet die Bibel diese großartigen Wunder nicht mit Kraft Gottes. Interessant. Das ist nicht die Kraft Gottes. Wie kraftvoll muss dann das Evangelium sein, wenn es den Titel Kraft Gottes verdient? Und wie groß ist die Rettung, die es in meinem Leben bewirken kann, wenn ich es nur im Glauben annehme und ihm einen zentralen Raum täglich in meinem Gedanken einräume? Möge Gott es uns schenken, dass wir so leben, dass die Kraft des Evangeliums und das Wort vom Kreuz uns durchdringt und uns sättigt. Und das nicht nur als Individuum, sondern auch als Gemeinden. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es Weisheit Gottes ist. Jesus Christus, du bist gestorben, auferstanden und aufgefahren zur Rechten des Vaters, von wo du kommen wirst, um zu richten die Lebenden und die Toten. Danke, dass wir Empfänger deiner Gnade sein dürfen. Hilf uns in unserem Wandel mit dir, dass wir uns immer wieder auf dieses Fundament besinnen und dass wir leben, zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen. Amen.